Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast.
Ja, heute stelle ich euch Ihnen die sogenannte EUTB vor. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Frau Anna Goldberg. Schön, dass Sie da sind, Frau Goldberg, die uns hoffentlich dieses, ich will es mal so nennen, Abkürzungsmonster erklären kann, Frau Goldberg. Vorab herzlich willkommen natürlich an Sie alle da draußen, die Zuhörerinnen und Zuhörer des Perspektivenwechsel-Podcast Bist du behindert? Frau Goldberg, aufgewachsen in Passau.
Genau.
Schule absolviert, dann Fachschule für Musik.
Genau.
Ich war Klavierspielerin.
Ja, ehemals. Also wir hatten als Hauptfach Chorleitung tatsächlich und mein Hauptfach war Cello. Mein Hauptfachinstrument war das Cello.
Mhm. Cello, sehr schön. Dann sind Sie als Chorleiterin ausgebildet worden. Mhm. In Coburg haben Sie mir erzählt.
In Kronach eigentlich?
Kronach.
Genau, in Coburg habe ich zwar gewohnt, aber in Kronach war die Berufsfachschule für Musik und da war das eine zweijährige Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung dann am Schluss. Staatlich geprüfte Leiterin im Laienmusizieren heißt der Abschluss.
Oh, das hört sich gut an. Aber jetzt kommen wir ganz weg von unserem Abkürzungsmonster, gell? EUTB. Weil fangen wir einfach mal heute an. Sie sind beschäftigt bei der EUTB. Mhm. Als Sozialpädagogin.
Genau.
Was ist die EUTB?
Die EUTB ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen und deren Angehörige. Mhm. Also es ist ein sehr umfassendes Feld. Hinter dem Begriff verbirgt sich der Begriff ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Eben ein sehr sperriger Begriff, deswegen hat man es abgekürzt zu EUTB. Und
vielleicht können wir ja mal jeden einzelnen Begriff, warum ergänzend?
Ergänzend, das heißt also ergänzend zum bestehenden Beratungsangebot.
Also heißt, es gibt relativ viel Angebot an Beratung, aber das soll jetzt nochmal eine Möglichkeit schaffen, also wenn ich mich richtig erinnere, niederschwellig eine Anlaufstelle zu haben, die mir helfen, zu welcher anderen Beratungsstelle ich dann gehen könnte.
Nicht nur, also das auch, aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass es nicht nur so ist, also dass wir viele Menschen, die zu uns kommen, auch bei uns dann angegliedert werden oder bei uns in die Beratung gehen und dann auch langfristig begleitet werden.
Das heißt, Sie beraten, Sie begleiten, Sie helfen, Lösungen für das jeweilige Problem zu finden.
Richtig.
Eventuell auch andere Dienste, andere Hilfsdienste zu finden, die jetzt das spezielle Problem bearbeiten könnten.
Richtig. Mhm. Wir arbeiten ganz oft zusammen mit anderen Beratungsstellen, wie Sie schon sagen.
Was bedeutet Teilhabeberatung?
Das bedeutet, dass wir rund um Teilhabe und Rehabilitation beraten, genau.
Mhm. Also es ist ein sehr weites Feld. Teilhabe für einen bestimmten Menschenkreis. Es ist ja, sag mal, derjenige, der zu Ihnen kommt, zur Beratung oder Hilfe sucht, muss als Voraussetzung was haben? Er muss in irgendeiner Form eine Behinderung haben, oder?
Genau.
Also weder jetzt, sagen wir mal, der Grad der Behinderung ist entscheidend, nur oder ein Thema mit Behinderung. Vielleicht eine drohende Behinderung, vielleicht einen Angehörigen, der Unterstützung braucht. Also das kann ganz breit gefächert da jeder kommen, der zu dem Thema einfach Unterstützung und Hilfe sucht.
Es ist also keine Voraussetzung, dass man sozusagen einen Schwerbehindertenausweis oder einen Grad der Behinderung besitzt. Man kann einfach kommen, wenn sich das Thema also im weitesten Sinne um die Behinderung dreht. Also ich habe natürlich, das ist ja ein wahnsinnig weites Feld und es muss sich halt im Grunde irgendwie um das Thema Behinderung drehen. Mhm. Aber das kann so vielfältig sein, von den Themen her und es sollte halt nicht ganz was anderes sein, wie jetzt zum Beispiel eine aufenthaltsrechtliche Frage oder so. Mhm. Aber es kann ja auch da sogar die Behinderung mit reinspielen und deswegen wird das auch nicht ausgeschlossen. Also
dann, wie ist es? Wer sind denn bei Ihnen die Ratsuchenden oder sagt man Klienten? Wer kommt zu Ihnen in die Beratung? Was ist die Erfahrung bei Ihnen?
Also wir sagen meistens Ratsuchende das ist so unterschiedlich. Also wir haben Eltern mit Kindern, die kommen, die eine Behinderung haben oder allgemein Angehörige ganz oft. Wir haben Menschen mit körperlichen Einschränkungen, mit psychischen Einschränkungen, mit kognitiven Einschränkungen und das ist wirklich total vielseitig. Also wir haben viele Menschen auch mit Fluchthintergrund, die zu uns kommen und eine Behinderung haben. Alle Altersstufen, es kann ein Rentner sein, der einen Pflegegrad beantragen will oder muss und im ländlichen Gebiet, im Bereich wohnt. Wie kann er das bewerkstelligen, zum Beispiel Hilfe zu bekommen? Oder das kann jemand sein, der einen Pflegegrad braucht und aber eine sprachliche Hürde hat zum Beispiel. Mhm. Wie kann er das bewerkstelligen oder der sich da mit dem System noch gar nicht auskennt? Viele kennen das Prinzip Pflege ja überhaupt nicht.
Die also das heißt praktisch kommen. Ein unheimlich breit gefächertes Klientel, was Angebot hat oder die Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen. Ne?
Ja.
Ja. Heißt auch, dass es seit es EUTB eingerichtet ist, das wirklich auch wahrgenommen wird? Und haben Sie das Gefühl, dass das auch draußen ankommt, dass es diese neue Beratungsstelle gibt? Wie sind denn da so die Zahlen bei Ihnen?
Also es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es doch recht gut angenommen wird. Also wir haben jetzt dieses Jahr, ich kann es nur für letztes Jahr sagen, die Statistik, da hatten wir über 600 Beratungen im ganzen Jahr. Wir haben in Regensburg 2,1 Vollzeitäquivalente bei unserer Beratungsstelle. Wir haben ja 4 Beratungsstellen.
Was heißt gehabt. Vollzeitäquivalente? Also Sie haben Vollzeitstellen, die aber von mehreren Personen besetzt werden.
Genau. Aber wir haben insgesamt 2,1 Vollzeitstellen, die wir mit 6 Leuten besetzen.
Jetzt nochmal zu den Zahlen. Also können Sie da was dazu sagen? Wie viel Beratungen haben Sie in der Regel so in einem Jahr oder in einem Monat oder nur um sich das vorstellen zu können? Ja.
Also das ist ganz unterschiedlich, also je nach Berater. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Beraterin, die hat eine kognitive Einschränkung, die berät nur im Tandem, die hat keine eigenen Beratungen, die macht also vor allem Tandemberatung. Das heißt, sie ist immer dabei, wenn jemand zum Beispiel kommt, der zum Thema selbstbestimmt leben oder zum Thema Betreuung oder wie auch immer, leben mit einer Lernschwäche, Lernschwierigkeit, dann ist sie dabei und bringt ihre Erfahrung mit ein mit dem System, mit ihrem Leben. Und
das heißt ja, was Sie jetzt ansprechen, was ja auch ein ganz wichtiger Part in der EUTB ist, dass es die Menschen, die dort arbeiten, alle Betroffene sind. Also das heißt, man nennt es so neudeutsch Peer-Beratung. Mhm, genau. Das heißt, jemand, der zu Ihnen kommt, um sich beraten zu lassen, weiß, dass mir gegenüber jemand sitzt, der eigentlich eine Erfahrung hat, weil er am eigenen Leib in irgendeiner Form eine Einschränkung erlebt oder erlebt hat.
Richtig, ja. Genau.
Und das ist auch was, wo Sie sagen, das macht auch durchaus Sinn und das ist so im Verständnis und im Zusammenwirken für die, die kommen, auch wichtig, dass sie, das bedeutet ja auch Niederschwelligkeit, das bedeutet ja auch weniger Hürden, dass ich weiß, okay, der hat Erfahrung, weil er es selber kennt, wie das ist, wenn ich da ein Problem habe. Ja.
Genau. Ja. Und das ist ja was Wechselseitiges. Das ist ja nicht nur ein Vorteil für die Menschen, die zu uns kommen, weil sie wissen, dass wir diese Einschränkungen, diese Erfahrung mit Teilhabehürden, mit Barrieren kennen, sondern es ist ja auch für uns wundervoll, eine Beratungsstelle, also in einer Beratungsstelle arbeiten zu dürfen und aber selber unsere Einschränkungen einfach also akzeptiert zu wissen, und auch offen damit umzugehen. Also ich kann mit meiner Krisenerfahrung, also ich habe eine psychische Erkrankung, und ich kann damit offen umgehen. Ich kann das gezielt einsetzen oder erzählen, wenn ich das Gefühl habe, dass das da wichtig ist, auch in der Beratung. Und man begegnet sich dadurch natürlich auf Augenhöhe. Ja. Also es ist wirklich ein anderes Miteinander oder eine andere Begegnung möglich, weil wir einfach die Situation kennen.
Ja, und es ist ja auch, also im Grunde genommen ist es ja auch ein Prinzip, was in der Selbsthilfe wie soll ich sagen, ganz wichtig ist, ja, dass wenn sich Betroffene zusammentun und mit ihrem Thema ihr Thema bearbeiten, dass sie sich einfach viel leichter gegenseitig helfen können, weil sie an vielen Stellen erstmal manche Sachen nicht erklären müssen, weil sie es selber kennen. Ja.
Genau.
Egal in welchem Bereich, also ob das jetzt in einer Organisation ist, die was für andere Menschen tun in der Selbsthilfe, Gott, nochmal ein Beispiel, oder jetzt im Suchtbereich, jetzt anonyme Gruppen, das sagt man ja auch, ja, sobald Betroffene untereinander reden und sie merken, anderen geht's genauso wie mir, dann ist schon mal die erste Hürde genommen, weil ich sehe, andere hat auch ein Problem und versucht damit umzugehen, und ich bin nicht allein derjenige, der es nicht schafft oder der ein Problem hat.
Ja.
Das ist ja ganz wichtig, das sollte man eigentlich viel, viel häufiger anwenden.
Das stimmt. Und dazu muss man ja auch sagen, das heißt also bei uns alle, die Beraterinnen und Berater, die bei uns arbeiten, haben Erfahrungen in der Selbsthilfe, aber zum Teil auch eine pädagogische Ausbildung dazu. Also wir haben diese Kombination. Also ich bin ja Sozialpädagogin, mein Kollege ist auch Sozialpädagoge, der hat auch die Peer-Counselor-Ausbildung gemacht zum Beispiel. Das ist auch nochmal so eine Ausbildung, die zum Peer-Berater auch ganz speziell. Und eine andere Kollegin ist Diplompsychologin.
Mhm.
Genau, also ganz unterschiedlich.
Wie ist es, die Menschen, die zu Ihnen kommen, können Sie denen in der Regel helfen? Also immer helfen, dass sie vermitteln oder dass sie jetzt sozusagen unterstützen, oder kommen sie da auch manchmal an Grenzen?
Natürlich kommen wir auch an Grenzen. Also es ist natürlich mit der Zeit jetzt schon echt ganz schön viel auch gewachsen, das Wissen natürlich. Und wir haben, habe, glaube ich, mich da schon echt auch ganz schön viel weiterentwickelt, auch in der Zeit, in den 4 oder 5 Jahren, die ich jetzt tätig bin, seit 2018 in der EOTB. Aber man stößt schon immer noch an Grenzen. Also es ist
entscheidend ist ja wahrscheinlich, dass man gut vernetzt ist in der Stadt, wo man arbeitet, dass man die anderen Dienste kennt und dass man kurze Wege hat, dass man sagen kann, okay, ich kann da jetzt in dem Thema nichts tun, aber ich kenne da, sagen wir mal, einen anderen Anbieter, Stelle, wo da weiterhilft.
Genau.
Und das ist ja oft so das Entscheidende, wo gehe ich mit meinem Problem hin? Ja? Wo sind die Fachleute für das Thema?
So ist es. Und an diese Grenze zum Beispiel stoßen wir auch nicht selten, dass wir wirklich sagen, zum Beispiel das Thema Hörbehinderung, das ist so ein spezielles Thema. Und es gibt den BLWG in Regensburg zum Beispiel, das ist der Gehörlosenverband, eine Beratungsstelle auch, und das ist wirklich toll, und auch oder auch die Epilepsieberatung oder das Autismusbüro. Es gibt so viele spezielle Fachberatungsstellen, und wenn das wirklich nötig ist, dann verweisen wir auch an die weiter oder holen uns da die Expertise ein.
Aber Sie machen auch solche Dinge, wie dass Sie jemand bei dem Ausfüllen von irgendeinem Antrag helfen, gegebenenfalls, also weitervermitteln, beraten, gehen Sie dorthin oder Kontakt zu der Stelle herstellen, aber auch ganz, ganz einfach so bei irgendeinem Antrag stellen, helfen, wenn derjenige da einfach ein Problem hat. Also Bürokratie ist ja manchmal sehr kompliziert, und gerade wenn man auch an einer bestimmten Stelle vielleicht eine Einschränkung hat, werden die Hürden ja immer größer, denke ich mir.
Das denke ich mir oft, wie die Menschen das wirklich hinkriegen, trotz dieser Einschränkungen auch wirklich so dieses System dann trotzdem sich durcharbeiten und Experten darin werden. Das ist wirklich erstaunlich, wie manche Menschen da mittlerweile sich so durchgekämpft haben durch das System und wirklich auch zu Experten geworden sind. Also wie gesagt, eine Kollegin von mir, die Frau Kammer zum Beispiel, die hat eine Seheinschränkung, und die hat mit der Rentenversicherung, mit der Krankenkasse, mit dem Zellversorgungsamt, mit über das Sehbehinderten- oder Blindengeld oder über den GDB-Antrag, also Schwerbehindertenausweis-Antrag und sowas, hat die so viel, sich so viel Expertenwissen angeeignet, dass die eine Top-Beraterin ist mittlerweile. Und aber das auch, also natürlich ist das das Positive, aber es gibt halt auch die Situation, dass viele Menschen wirklich extrem überfordert sind, weil sie aufgrund ihrer Einschränkungen auch einfach nicht die Kraft haben, sich mit den Strukturen auseinanderzusetzen oder aufgrund des Migrationshintergrunds einfach gar nicht auskennen in dem System oder die Sprache nicht beherrschen. Und
da sagen Sie ein schönes, oder was heißt ein interessantes Stichwort. Also Sie haben ja in Regensburg einen Inklusionszirkel Flucht, Migration und Behinderung gegründet. Was waren da die Intention? Ich meine, Sie haben wahrscheinlich schon vorher viel genug zu tun gehabt und dann gehen Sie da in den Bereich. Haben Sie da so einen großen Bedarf gesehen oder was für Erfahrungen haben Sie in dem Bereich gehabt?
Also es war tatsächlich so, ich komme ein bisschen aus dem Bereich Migration, aufgrund meiner beruflichen Vorerfahrung, und da habe ich schon gemerkt, der Bereich Behinderung und Migration, das ist so ein blinder Fleck. Also da gab es noch nichts. Und die Leute, die in der Migrationshilfe tätig waren, die kannten sich überhaupt nicht aus im Bereich der Behindertenhilfe oder der Inklusion. Und die Leute aus dem Inklusionsbereich oder dem Behindertenbereich kannten sich nicht aus dem Migrationsbereich.
Also und das heißt, Sie waren ja bevor Sie zur EUTB kamen, 2015 im Bereich, also wo die große Flüchtlingswelle kam, da waren Sie in dem Bereich beschäftigt.
Genau. Also ich habe da in der Migrationsberatung gearbeitet, zwar in Landshut, aber ich habe ja trotzdem so auch die Erfahrungen gesammelt und dann war es eben so, dass wir dann in Regensburg, als ich angefangen habe, uns mal mit der Beraterkonferenz zusammengesetzt haben. Also die EOTB wurde eingeladen und die Beraterkonferenz ist also, da treffen sich alle Akteure aus dem Migrationsbereich, also Asylsozialberatung, Migrationsberatung, Jugendmigrationsdienste und so weiter. Und die waren dann ziemlich begeistert oder offen. Die haben auch gesagt, sie sind sehr dankbar, wenn wir uns diesem Thema widmen würden, weil sie viele Fälle kennen. Also man ging ja damals, 2018, schon davon aus, dass so 10 bis 15% aller Geflüchteten eine Behinderung haben. Und das ist jetzt auch durch die Ukraine-Situation auch deutlich gestiegen, meiner Meinung nach zumindest, weil da ja viele Frauen, viele Menschen mit Behinderungen kamen, zumindest nach Regensburg. Also seitdem haben wir bestimmt mindestens 30 Fälle auch von Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind und die sich bei uns Hilfe gesucht haben. Genau.
Sie haben ja auch prompt mit der Initiative den Inklusionspreis des Bezirkes Oberpfalz gewonnen, was ja schon auch zeigt, dass Sie da, naja, wie soll man sagen, fast in ein Wespennest gestochen haben oder einen großen Bedarf wirklich gesehen haben und das wirklich auch toll ist, dass es da jetzt irgendwie eine Vernetzung und eine Arbeit an dem Thema gibt. Was sind denn die Erfahrungen, die Menschen, die da kommen aus ihren Herkunftsländern? Ich denke, da gibt es ein Stück weit auch große Barrieren sprachlicher Art, aber auch, dass die teilweise aus einem gesellschaftlichen Umfeld kommen, das jetzt ganz anders mit Behinderung umgeht wie hier.
Das stimmt, ja.
Also das heißt ja auch, für diese Menschen ist es vielleicht recht schwierig, sich überhaupt Unterstützung zu suchen oder zu sagen, ich gehe offen mit dem um und gehe auf den anderen zu und sage, ich brauche Hilfe. Gehen Sie aktiv auf Menschen zu oder warten Sie trotzdem, dass jetzt, sagen wir mal, in der Beratung die Kunden zu Ihnen oder die Ratsuchenden zu Ihnen kommen?
Also grundsätzlich ist es schon so, dass wir die Kommstruktur haben. Also das heißt, die Leute müssen sich melden. Wir haben natürlich schon laufende Fälle, wo wir immer mal nachtelefonieren oder wo wir sagen, okay, sind sie schon vorangekommen oder sowas, aber grundsätzlich ist es schon so, dass sich das, glaube ich, auch extrem rumgesprochen hat, dass wir zum Beispiel den Bereich Migration so uns da so kümmern oder und uns da engagieren. Und das ist ein Selbstläufer geworden. Also die Leute melden sich und über verschiedene Wege bei uns und genau.
Ja. Schaffen Sie es in den meisten Fällen, die Lebenssituation von den Ratsuchenden zu verbessern?
Also es ist nicht so einfach zu beantworten, weil oft die Leute, die gar nicht mehr kommen, weiß man ja nicht. Also wir haben zwar ein Feedback-System, aber das ist für Migranten oft schwierig, weil das auf Deutsch ist. Und manchmal weiß man oder oft weiß man dann nicht, was eigentlich rausgekommen ist. Und ich höre dann oft, also manchmal über verschiedene Ecken dann von Leuten, ja, der hat eine Wohnung gefunden oder so, das hat geklappt oder dies oder jenes. Also ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn Leute nicht mehr kommen, weil sie ja vielleicht dann irgendwie einfach einen guten Weg gefunden haben, ihr Leben auch in die Hand zu nehmen oder weil wir ihnen dann helfen konnten dabei. Und manche Fälle sind ja einfach auch sehr langwierig und so weiter. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber jetzt habe ich die Frage wieder vergessen.
Ob Sie es immer schaffen, eine Lösung oder den Leuten zu helfen, die zu Ihnen kommen.
Also manche Erfolge sind schon da, also oder sichtbar. Und das ist zum Beispiel ein schöner Erfolg war tatsächlich ein Ehepaar, die sich bei uns gemeldet haben. Also nicht Migranten, also Deutsche, aber die haben, da ist, hatte er eine starke Geheinschränkung, Gehbeeinträchtigung aufgrund eines Unfalls. Und der war sehr engagiert im ehrenamtlichen Bereich und der hat sich so sehr ein E-Dreirad gewünscht, weil er konnte nicht mehr Fahrrad fahren. Und dann hat er sich eben dieses E-Dreirad gewünscht und hat mich gefragt, wie können wir denn das bewerkstelligen? Das hat zahlt die Krankenkasse nicht, das zahlt niemand irgendwie. Und dann haben wir tatsächlich Stiftungsgelder beantragt bei verschiedenen Stiftungen und konnten so die Finanzierung von ca. 8.000 Euro dann zusammenstückeln aufgrund von verschiedenen Stiftungen. Oh ja, und das war dann wirklich schön.
Aber das heißt ja, Sie gehen sogar so weit, dass Sie daran auch beteiligt sind, wenn Sie sozusagen in der Beratung eine Lösung haben, dass sie den Menschen auch helfen, entsprechend die finanziellen Dinge zu regeln, also Anträge zu stellen oder auch Stellen zu suchen, die da überhaupt, sagen wir mal, entweder zuständig sind oder finanziell helfen würden, ein bestimmtes Problem zu lösen.
Richtig. Ganz, ganz aktiv. Also das ist wirklich ein großer Baustein. Das Thema finanzielle Sicherung ist tatsächlich eins der größten Themen, vielleicht neben Wohnen. Aber klar, auch das Thema Arbeit oder Rente oder sowas. Also das ist, oder da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten, auch zu gucken, was die finanzielle Situation anbelangt oder so. Genau.
Das heißt, da arbeiten Sie auch mit den Behörden relativ eng zusammen. Ja. Und werden da auch als Partner sehr geschätzt. Ich meine, wenn man den Preis anguckt jetzt von einem großen Kostenträger, der von der Sozialverwaltung Bezirk Oberpfalz, dann gehe ich ja davon aus, dass die schon auch, wie soll ich sagen, das sehr schätzen, dass sie da ein Bindeglied sind und auch sehr viele Menschen erreichen, die sonst vielleicht in dem schwierigen Geflecht von Beratungsangeboten oder auch von wenn man Leistungen beantragt von Bürokratie einfach da nochmal ganz anders helfen können.
Ja. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiges Thema. Es gibt wirklich Menschen, die fallen durchs Raster. Die fallen wirklich durchs Raster. Die fallen durch alle möglichen Systeme, die fallen durch alle Raster einfach. Mhm. Und da haben wir wirklich auch hanebüchene Fälle in der Beratung, wo es zum Beispiel auch um Obdachlosigkeit geht oder um so Themen. Und das ist wirklich, wirklich, also da, das erfordert wahnsinnig viel Engagement. Aber das, das ist wirklich eine schöne, also ja, es ist nicht immer einfach, aber ich habe einige Fälle, wo dann irgendwie wirklich das auch verhindert werden konnte oder wo das dann gut war, dass die Leute zu uns gekommen sind, einfach diese Hilfe auch zu suchen und anzunehmen und dass man dann da helfen konnte. Also das
und ist es eine große Schwierigkeit, also jetzt wenn man nochmal zu dem Thema Migration, große Schwierigkeit, sagen wir, Sie haben Angebote, aber jetzt kommen die Menschen aus einem gesellschaftlichen Umfeld, wo sie ja, die Entscheider vielleicht gar nicht, also jetzt ein behindertes Kind, da hat man natürlich die Erziehungsberechtigten und sagen wir, die wollen sich in Anführungszeichen nicht so gern helfen lassen oder wollen dann nicht mitgehen. Vielleicht auch, wenn sie nur denken, psychologische Beratung und die sagen, braucht man nicht oder so, sowas kommt schon häufig vor. Und dann denke ich mir, ist es schon mühsame Arbeit, da weiterzukommen oft.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das Thema überhaupt Umgang mit seelischen Erkrankungen ist etwas schwieriger, habe ich das Gefühl. Gerade bei Migrantinnen und Migranten, dass das so akzeptiert wird und dass man sich da Hilfe sucht. Wir haben in Regensburg aber trotzdem auch ein Riesenwunsch, nämlich wir wollen gerne ein Traumahilfezentrum für psychisch erkrankte Geflüchtete oder traumatisierte Geflüchtete aufbauen. Und das ist wirklich also so ein Thema, das ist so ein Herzensthema, weil da sind so viele Stellen beteiligt und wir sind so auf der Suche nach einem Träger, der das halt machen würde. Der also es gibt jetzt mittlerweile eine Stelle, die das so angefangen hat, aber in dem Ausmaß, wo es nötig wäre, gibt es das halt nicht, sowas wie den Refugio zum Beispiel in München oder in Landshut das auch macht. Aber das ist, da bohren wir noch dicke Bretter wahrscheinlich. Ja,
da kann ich Ihnen nur die Daumen drücken. Danke. Und vielleicht ist der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin hat eingeschaltet und kann da vielleicht mit Tipps helfen, wer weiß. Abschließend eine Frage. Wo nehmen Sie die ganze Kraft her, sozusagen mit den Schicksalen, die Sie da erleben in Ihrer Beratungsstelle und auch mit den Mühen, da helfen zu können, umzugehen? Machen Sie noch Musik? Sie kommen ja aus dem musischen, künstlerischen Bereich und hilft Ihnen das zum Beispiel oder wie?
Ja, also ich habe so meine inneren Quellen, würde ich mal sagen. Und die Arbeit macht einfach wahnsinnig großen Spaß. Also ich habe wirklich Freude dran. Diese Tatsache, dass ich da auch offen mit meiner Erkrankung umgehen kann, das ist also wirklich nicht zu unterschätzen. Deswegen würde ich das allen so wünschen, dass das auch in der Gesellschaft ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr Offenheit da ist. Weil ich kann nur sagen, dieses sagen zu dürfen, dass ich diese Erfahrung gemacht habe mit Krisen oder dass es mir mal nicht gut geht oder so, das ist was, da entsteht auch ganz viel Energie oder ganz viel Kraft und das macht ganz viel Mut auch anderen und das ist einfach wahnsinnig toll. Also
ich denke auch nicht nur Kraft, auch Vertrauen. Also weil es ist ja unheimlich anstrengend, wenn man Dinge eigentlich verdeckt oder irgendwie so tut, als ob und oder als wäre das nicht, ja. Genau. Gerade wenn es einem nicht gut geht, ja. So und in unserer Gesellschaft ist es natürlich oft so, funktionieren steht im Vordergrund, ja.
Das ist tatsächlich, also glaube ich, oder habe ich ja auch erfahren, schon an der eigenen Haut, dass das verstecken zu müssen, das fördert die Erkrankung eher. Also das, glaube ich, das macht die Symptome schlimmer und ist einfach oft verbunden mit ganz viel Leiden auch von den Betroffenen. Ja. Also
insofern ist das Peer-Thema oder Selbsthilfe und Austausch unter Betroffenen. Ja. Also ich würde mal so weit gehen und sagen, wir sind alle Betroffene, weil wem geht es nicht irgendwann mal schlecht. Aber da offen sein zu können, ist einfach, sagen wir, unheimlich viel Gewinn von Lebensqualität.
Ja, genau.
Ich denke, das war ein schönes Schlusswort, Frau Goldberg. Ja. Vielen Dank für Ihre Offenheit, für Ihren Lebensbericht aus dem Umfeld, wo Sie arbeiten. Und ich denke, alles Gute und bis bald vielleicht.
Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.
Bist du behindert? Der Perspektivenwechsel-Podcast.